HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn. Guten Tag.
Die Bundestagswahl 2017 wird schwierig. Keine Wahl zuvor, jedenfalls seit der deutschen Einheit.
Merkel muss weg. Merkel muss weg und alles ist gut. Aber wer kommt denn nach Merkel? Seehofer.
Gerechtigkeit ist der Schlüssel beim Kampf um die demokratische Mitte unseres Landes.
Niemand kann die absolute Sicherheit garantieren. Aber das uns Mögliche müssen wir tun.
Wir gehen in Richtung starke Grüne und führen keine Koalitionsdebatten zur Unzeit.
Es braucht sowas wie eine Gerechtigkeitswende.
Es geht darum, eine Vorstellung zu entwickeln, was passiert von 2017 bis 2021 mit Deutschland.
Ich frage deshalb sehr ernsthaft und in großer Besorgnis unsere Bundesvorsitzende, mit welcher Strategie wollen Sie den Abwärtstrend unserer Partei stoppen?
Im Endeffekt ist aber das Thema, das alle eint und in die gleiche Richtung drängt, die Frage der Machterhaltung.
Sie merken es, wir leben seit kurzem im Wahljahr 2017. Es könnte ein entscheidendes Jahr werden für viele Politiker, aber auch für die Demokratie in Deutschland. Wie verändern diese Wahlen das Land oder wie zeigt sich durch die Wahlen die Veränderung im Land? Und wie geht Politik und wie regieren nach diesen Wahlen in drei Bundesländern und am Ende in der ganzen Republik? Wer könnte mit wem noch Mehrheiten bilden und wer mit wem überhaupt etwas bilden wollen? Kurzum, wie geht es weiter? Mit Sicherheit prognostizieren wir mal, wird es anders weitergehen als bisher. Wahlverwandtschaften, wer mit wem und warum, der Tag in HR2 Kultur. Steigen wir also ein ins Wahljahr mit der Partei der Kanzlerin, die sich gerade erst ein wenig gewandelt hat, weg vom Kanzlerinnenwahlverein. Es wird gemurrt in der Union, nicht nur in der CSU, sondern auch in der CDU. Aber eine Alternative zu Merkel hat niemand in der Union. Christoph Schelt.
897 Stimmen, das sind 95,94%.
April 2000. Mit der Wahl von Angela Merkel zur Parteichefin der CDU ist die Ära Kohl endgültig Geschichte. Das Merkel-Zeitalter beginnt. 5 Jahre später ist Merkel Bundeskanzlerin. Sie rückt ihre Partei programmatisch in die Mitte. Und wer von rechts der Mitte kommt, für den heißt das nach links. Mit der Merkel-CDU kommt das Ende der Wehrpflicht. In ihrer Amtszeit wird mit CDU-Unterstützung ein flächendeckender Mindestlohn in Deutschland eingeführt. Atomausstieg, Frauenquote, Mütterrente, Elterngeld. Bei ursozialdemokratischen Themen nimmt sie der SPD die Butter vom Brot. Wirtschaftsvertreter bemängelten zuletzt wieder die Sozialdemokratisierung der CDU. Ob der Begriff Merkels Kurs treffend beschreibt, darüber lässt sich streiten. Schließlich hat die katholische Soziallehre seit jeher viel zum Profil der CDU beigetragen. Linksruck oder nicht, Fakt ist, Merkel ist erfolgreich. Mit ihrem Modernisierungskurs öffnet sie die CDU, macht sie wählbar auch für die, die ihr Kreuzchen früher woanders machten. Die Partei geht in die Breite, wird zur unangefochtenen Volkspartei. Die Wahlergebnisse steigen. Auf 41,5% bringt Merkel ihre CDU bei der Bundestagswahl 2013. Mehr hatte es zuletzt im Jahr der Wiedervereinigung gegeben. Und doch regt sich schon damals Kritik, vor allem an der Basis. Bei der Modernisierung ihrer CDU kommen viele Mitglieder nicht mehr mit. Schließlich war es seit jeher auch Leistung der Partei, liberale Unternehmer und Nationalkonservative zu integrieren. Die fühlen sich plötzlich nicht mehr so recht aufgehoben in ihrer Stammpartei. Die CDU lässt rechts von sich Platz. Es tritt das ein, wovor der damalige CSU-Chef Franz Josef Strauß gewarnt hatte. Jemand anders macht sich breit. Der Aufstieg der AfD beginnt. Dass die CDU mit Merkel jetzt auch offiziell ein neues Leitbild hat, das kann man aber auch wieder nicht sagen. Angela Merkel hört zu, wägt Interessen ab, rechnet Kosten und Nutzen gegeneinander auf und entscheidet dann im Einzelfall. Sie will sich nicht festnageln lassen auf ein Motto, eine Richtschnur für ihr Handeln, will sich nicht vorhersagbar machen. Typisch ihre Äußerung 2009.
Mal bin ich liberal, mal bin ich konservativ, mal bin ich christlich-sozial.
Das sachlich Nüchterne gefällt vielen Wählern, aber zunehmend verunsichert es auch. Nicht zuletzt die Parteibasis. Wofür steht die CDU? Was sollen wir den Leuten im Wahlkampf erzählen, Samstagvormittag am Stand vor dem Supermarkt? Angela Merkel hört auch diese Kritik und wägt ab, rechnet Chancen und Risiken gegeneinander auf, lässt sich Zeit mit ihrer Entscheidung und verkündet dann im Herbst 2016.
Die Abwägung ist dann nach reiflicher Überlegung so ausgefallen, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte in 2 Wochen nochmal für den Parteivorsitz kandidieren, verbunden damit auch mich also zu kandidieren für das Amt der Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland.
Schließlich fühle sie sich weit davon entfernt, ein Wrack zu sein. Vor Jahren hatte sie in einem Interview mal gesagt, dann sei der Zeitpunkt für den Abtritt verpasst.
Nun habe ich mich da mal angeguckt im Spiegel und ich finde, dass ich noch das nicht bin. Aber natürlich spielt die Frage der Kraft, der Neugierde, dass man auch wieder neue Ideen hat, dass man immer wieder auch sich einbringen kann, die spielt natürlich eine Rolle.
Also auf zu neuen Ufern, könnte man sagen, mit neuen Ideen. Aber welche?
Es geht darum, eine Vorstellung zu entwickeln, was passiert von 2017 bis 2021 mit Deutschland und was kann ich mit meinen Überzeugungen, den Überzeugungen der CDU dazu einbringen.
Ja, was denn? Diese Antwort bleibt sie schuldig, zumindest vorläufig. Das Prinzip Merkel, in diesen Tagen wirkt es wie das Prinzip Leere. So gesehen bleibt sie sich treu und hält es mit Helmut Schmidt. Der hatte ja einst gesagt, wer eine Vision hat, der solle zum Arzt gehen. Überraschungen mochte sie ja eigentlich noch nie.
Christoph Schelt über die CDU und die Kanzlerin, die es noch einmal wissen will. Richard Hilmer, Geschäftsführer der Meinungsforschungsgesellschaft Policy Matters in Berlin. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schmidt.
Wir versuchen jetzt mal, was Meinungsforscher natürlich nie machen, nämlich den Blick in die Glaskugel. Es gibt Umfragen und Daten über die Stimmung der Wähler immer nur aus der Vergangenheit, das ist schon klar. Aber wir wollen jetzt sehr weit in die Zukunft schauen, wenn man vorausschauen will, nämlich bis September, bis zur Bundestagswahl. Kann man das überhaupt seriös?
Ja, da wird es mit Sicherheit noch sehr viele Entwicklungen geben. Wir haben ja zuletzt gesehen, dass eben die politische Landschaft ziemlich in Bewegung geraten ist, nicht zuletzt durch das Aufkommen der AfD. Und die Ereignisse der letzten Monate werden sicherlich das Ihre dazu beitragen. Aber gleichwohl einige grundlegende Trends sind sicherlich erkennbar. Eben etwa, dass die AfD eine gewisse Rolle spielen wird, das dürfte sicher sein.
Wenn Sie zurückschauen auf die Wahlen der jüngeren Vergangenheit und die Erfolge der AfD, von denen Sie ja schon gesprochen haben, kann man davon ausgehen, dass das so weitergeht? Oder wird die AfD vielleicht sogar durch die internationale Lage, die ja nach den vergangenen Landtagswahlen erst sich gewendet hat, durch den Wahlsieg von Trump zum Beispiel oder vielleicht einen möglichen Erfolg, vielleicht kommt Marine Le Pen in Frankreich in die Stichwahl zum Beispiel, würde die AfD das nochmal befördern?
Das könnte durchaus sein, denn die Hürden, die es heute durchaus noch gibt bei vielen Wählern, die AfD zu wählen, diese Hürden könnten mit der Zeit schlicht und einfach abflachen. Und die Bereitschaft, eben auch bei einer Bundestagswahl in Protest zu gehen, Protest zu wählen, könnte steigen. Aber entscheidender werden sicherlich innenpolitische Entwicklungen sein. Und dabei spielt natürlich nach wie vor die Migrationspolitik eine ganz entscheidende Rolle.
Die Landtagswahlen, die vor der Bundestagswahl liegen, also zuerst Saarland, dann Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, spielen die da auch mit rein?
Ja, in doppelter Weise. Zum einen natürlich symbolisch, denn es geht dort immer um Erhalt von Macht. In Saarland zum Beispiel die Große Koalition, also auch eine Große Koalition. Und dort gibt es durchaus die Möglichkeit, dass eben Rot-Rot-Grün die Regierung übernimmt, wenn es denn reicht und wenn alle drei Parteien überhaupt zusammenfinden, so ähnlich wie zuletzt in Berlin. Das könnte natürlich ungeachtet des kleinen Saarlandes schon auch Symbolwirkungen haben für die Bundestagswahl. Und NRW ist natürlich hier für die SPD von ganz entscheidender Bedeutung. Sollte sie dort die Regierungsmehrheit zusammen mit den Grünen verlieren, dann dürfte das für die Bundestagswahl ziemlich schwierig werden. Also insofern in jedem Falle werden sie Bedeutung haben und auch vor allen Dingen deshalb, weil diese Wahlen mit Sicherheit, wie die Landtagswahlen schon zuletzt in 2016, auch sehr stark von bundespolitischen Themen dominiert werden, da wiederum insbesondere von der Flüchtlingspolitik.
Und wenn wir jetzt mal bei dem bleiben, was Sie gerade für das Saarland gesagt haben, nämlich Rot-Rot-Grün, das haben ja zuletzt auch Abgeordnete dieser drei Parteien, also Linke, Grüne und SPD, im Bundestag ausgelotet, ob es da ein Zusammengehen geben könnte. Sehen Sie so etwas auch für den Bund? Da müsste die SPD doch deutlich über 20% kommen, damit sich sowas überhaupt rechnen lässt, oder?
Also derzeit müssen die Parteien ziemlich offen sein, was Mehrheiten anbetrifft, denn keine klassische Konstellation, schon gar nicht die alten beiden, Schwarz-Gelb oder Rot-Grün, können auf Mehrheiten hoffen. Es dürften eher für den Bund zumindest neue Konstellationen von entscheidender Bedeutung sein können. Oder wenn das eben nicht zusammengeht oder wenn es einfach schlicht und einfach numerisch nicht reicht, am Ende wieder eine große Koalition sein. Aber die Parteien halten sich das offen. Die Grünen halten sich in beide Richtungen offen, für Schwarz-Grün und für Rot-Rot-Grün. Es wird also sehr stark von dem Endergebnis dann abhängen und von den dann möglichen Mehrheitsverhältnissen. Aber in der Vergangenheit haben sich alle Parteien mittlerweile als sehr beweglich erwiesen. Auch die Linkspartei ist jetzt eben immer wieder in Regierungen mit der SPD meistens, zweimal jetzt mit den Grünen zusammen eingegangen. Und Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz in Baden-Württemberg ist ja durchaus auch ein Erfolgsmodell.
Ist das Abschneiden der SPD da nicht wirklich bedeutend? Also ich hatte es schon eben angedeutet, müsste die SPD, um anders zu rechnen als mit großer Koalition, nicht wirklich über 20% sein?
Ja, das auf jeden Fall. Also unter 20%, das wäre natürlich für die SPD ein Debakel. Sie liegt in der Zeit nahe der 20%-Marke. Die SPD hat sicherlich die Möglichkeit, als Volkspartei eben auf diese Verwerfung, die ja sozusagen Ausdruck dieser politischen Veränderungen sind, auf diese Verwerfung einzugehen. Wir haben es ja mit einer starken Polarisierung zu tun und diese hat auch mit der mangelnden Integrationskraft, gerade der beiden Volksparteien, der großen Volksparteien zu tun. Wir haben es allerdings anders als in Frankreich, anders als in Amerika mit relativ stabilen Volksparteien zu tun, denen man durchaus zutrauen kann, beiden, dass sie eben antworten auf sicherlich sehr schwierige und ambivalente Erwartungen der Wähler einzugehen und dass sie da nochmal den Anschluss finden.
Sie haben es gerade von der Stabilität der Volksparteien oder der ehemaligen Volksparteien gesprochen. Wenn ich die Volkspartei Union, jetzt mal CDU und CSU zusammennehme, anschaue, dann ist da aber innere Stabilität nicht so richtig vorhanden. Horst Seehofer ist ja offensichtlich der Ansicht, dass die Union deutlich weiter nach rechts rücken muss, um der AfD Paroli bieten zu können. Das führt aber dazu, dass die Union zerstritten ist wie zu Zeiten von Franz Josef Strauß, also sehr lange her, dass es so zerstritten war in der Union. Ist das gut oder schlecht fürs Wahlergebnis?
Also gut ist das mit Sicherheit nicht. Die CDU hat ja nicht zuletzt eben bei den letzten Landtagswahlen verloren und da spielt natürlich auch der Eindruck, den sie im Bund hinterlassen hat, eine ganz entscheidende Rolle. Diese Differenzen, gerade im Hinblick auf die Migrationspolitik, die finden sie bei allen Parteien, aber am stärksten tritt sie sicherlich bei der Union zutage. Und das hat natürlich auch etwas tiefere Gründe, denn die CDU ist unter Merkel sehr stark nach links gerückt, wird mittlerweile sogar von den Bürgern leicht links der Mitte zugeordnet und die CSU versucht eben noch konservative Bastionen zu halten. Das gibt natürlich völlig neue Spannungen, wie sie nicht mal zu Zeiten von Franz Josef Strauß erkennbar waren. Da werden die nächsten Monate sicherlich ganz entscheidend sein für die Frage, wie wird denn mit welchem politischen Konzept wird denn die Union insgesamt antreten.
Richard Hilmer, Geschäftsführer der Meinungsforschungsgesellschaft Policy Matters, vielen Dank. Wahlverwandtschaften, wer mit wem und warum, der Tag in HR2 Kultur.
Es gingen zwei Parallelen ins Endlose hinaus. Zwei kerzengerade Seelen und aus solidem Haus. Sie wollten sich nicht schneiden bis an ihr seliges Grab. Das war nun einmal der beiden geheimer Stolz und Stab. Doch als sie 10 Lichtjahre gewandert neben sich hin, da ward's dem einsamen Paare nicht irdisch mehr zu Sinn. Waren sie noch Parallelen? Sie wussten's selber nicht. Sie flossen nur wie zwei Seelen zusammen durch ewiges Licht. Das ewige Licht durchdrang sie, da wurden sie eins in ihm. Die Ewigkeit verschlang sie, als wie zwei Seraphim.
Der Kommentar zur Großen Koalition von Christian Morgenstern. Der eine Teil der derzeitigen Großen Koalition streitet sich, wie nicht zu überhören und eben bereits angesprochen. Der andere Teil ziert sich, zumindest was das Setzen eines Kanzlerkandidaten angeht. Aber natürlich hat sich der, der es eigentlich machen müsste, nämlich der Parteichef, deshalb nicht versteckt. Er beteiligt sich natürlich auch an der Aufrüstungsdebatte nach dem Berliner Attentat.
Sigmar Gabriel sieht durchaus gesetzlichen Handlungsbedarf. Er befürwortet mehr Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen, plädiert für eine Vereinheitlichung der Datensysteme der Sicherheitsbehörden von Bund, Ländern und Kommunen. Auch den Einsatz elektronischer Fußfesseln und Änderungen bei Abschiebehaftregeln hält der SPD-Chef für grundsätzlich denkbar. Nur den von der Union immer wieder geforderten Transitzonen erteilt Gabriel eine klare Absage. Sie würden nicht für mehr Sicherheit sorgen. Ein Blick auf die Attentate 2016 in Deutschland zeige, dass die Radikalisierung erst später schon im Land stattgefunden habe. Mit Gesetzesverschärfungen allein, schlussfolgert Gabriel, sei es deshalb nicht getan. Er will mehr Prävention.
Der große Unterschied zur CDU-CSU ist, dass wir glauben, dass wir auch eine kulturelle Auseinandersetzung führen müssen. Wir müssen dieser Propaganda im Netz von den Dschihadisten und Islamisten etwas entgegensetzen. Das tun wir überhaupt nicht. Wir müssen Präventionsarbeit machen.
Eine bessere Zusammenarbeit mit Moscheegemeinden, mehr Jugend- und Sozialarbeit in Flüchtlingsunterkünften und die Schließung radikal islamistischer Moscheen. Um der Propaganda in sozialen Medien und im Netz etwas entgegenzusetzen, regt er eine große, gut finanzierte Aufklärungs- und Informationskampagne an.
Christina Nagel über die Positionierung der SPD in der Sicherheitsdebatte. Wann wir schreiten, Seit an Seit, singen die Genossen gerne zum Abschluss ihrer Parteitage. Nur wohin sie schreiten, das kommt in dem Liedtext nicht vor. Darüber sprechen wir jetzt mit Christoph Salz, Ressortleiter Berliner Republik bei Cicero. Guten Tag, Herr Salz.
Guten Tag.
Im vergangenen Jahr hat der Postillon, eine satirische Internetplattform, schon mal vorab ein Wahlplakat der SPD für den kommenden Bundestagswahlkampf veröffentlicht. Darauf war zu sehen Angela Merkel vor rotem Grund und der Spruch daneben, wer Merkel will, muss SPD wählen. Ist eigentlich gar keine Satire, oder? Stimmt nämlich.
Naja, die Sache der SPD ist ja so, dass das ihre einzige Chance ist, weiter zu regieren, nämlich als Juniorpartner der CDU und der CSU. Niemand glaubt, dass die SPD entweder stärkste Partei wird oder mit Grünen und Linken eine Regierung bilden könnte. Das heißt, das Wahlziel der SPD ist bescheiden, weiter an der Macht bleiben, und das geht nur mit Angela Merkel.
Die K-Frage, die ich eben schon mal angesprochen habe, die SPD muss einen Spitzenkandidaten aufstellen. Das muss sie so oder so machen. Zur Auswahl stehen Sigmar Gabriel, der es als Parteivorsitzender eigentlich machen müsste und der dann ehemalige EU-Parlamentspräsident Martin Schulz wird noch gehandelt. Bisweilen auch im Gespräch ist der erste Bürgermeister Hamburgs, Olaf Scholz. Aber nach dem, was Sie eben gesagt haben, scheint es eigentlich ziemlich egal, wen die SPD aufstellt, oder?
Naja, es wäre schon ungewöhnlich, wenn die zweite große Partei ohne Spitzenkandidaten, ohne Kanzlerkandidaten antreten würde. Das wäre ein Abgesang an den Machtanspruch. Nein, die SPD muss einen Kanzlerkandidaten aufstellen, aber sie muss aufpassen, dass sie nicht den Falschen aufstellt und dann abstürzt, möglicherweise deutlich unter die 20% Marke stürzt. Das heißt, sie kann nicht viel richtig machen, aber viel falsch machen bei der Suche nach dem Kandidaten.
Das heißt, Sie hätten da jemanden im Blick, den Sie präferieren würden, wenn man jetzt mal mit SPD-Augen guckt und denkt, abstürzen wollen wir bitte nicht?
Naja, sicherlich. Sie haben ja die drei Namen genannt. Sigmar Gabriel ist zwar Parteivorsitzender, ist aber in der Partei der unbeliebteste, der umstrittenste. Auch die Mehrzahl der Wähler traut es ihm nicht zu. Das heißt, wenn die SPD keinen anderen findet, wird es Sigmar Gabriel machen müssen. Und dann gibt es den Präsidenten des Europäischen Parlaments, Martin Schulz. Der ist beliebter als Gabriel. Aber man wird sehen, wie es um seine Beliebtheit steht, wenn er tatsächlich im Bind steht, wenn er zum Kanzlerkandidaten ausgerufen würde. Dann würde er nochmal ganz anders von den Wählern betrachtet werden. Und der Außenseiter und Dritter im Bunde ist dann Olaf Scholz, der Hamburger erste Bürgermeister, der kennt Berlin, der war Generalsekretär, der war parlamentarischer Geschäftsführer, der war Minister in der Bundesregierung.
Hört sich so an, als würden Sie den präferieren, wenn Sie SPD-Entscheidungsträger wären.
Naja, ich glaube, das wäre die solideste Entscheidung und möglicherweise die unspektakulärste. Aber wir sehen es ja auch an anderen Personalien, die weder stehen, gerade nicht auf Matadore, nicht auf Charismatiker, sondern sie stehen auf Kandidaten, auf Personen, bei denen sie das Land in soliden Händen winden.
Am Anfang der Sendung hat der Kollege Christoph Schelt gesagt, dass Angela Merkel der SPD und teils auch den Grünen die Themen geklaut hat. Atomausstieg, Mindestlohn, Frauenquote, Berufsarmee. Selbst wenn die Themen von der SPD eingebracht worden sind in der Großen Koalition, werden sie Merkel gut geschrieben. Was macht man in so einer Situation als Sozialdemokrat, wenn es doch eigentlich nicht nur um Köpfe geht, sondern auch um Inhalte?
Das hat ja die SPD in den letzten drei Jahren versucht. Sie hat gesagt, wir sind der Motor dieser großen Koalition. Wir haben die Themen gesetzt von beim Mindestlohn zum Beispiel.
Ja, da ist ja auch was dran.
Ja, aber trotzdem, sie profitieren nicht davon, weil natürlich am Ende richtet sich der Glanz, wenn es gut läuft, auf die Kanzlerin, und wenn es schlecht läuft, kriegen beide Parteien Prügel. Also, und das haben wir ja auch schon in der Vergangenheit erlebt, als Juniorpartner in einer großen Koalition kann man sehr schwer Lorbeeren gewinnen. Und die SPD wird über kurz oder lang einen Weg aus dieser Rolle des Juniorpartners herausfinden müssen. Und das geht nur mit Grünen und den Linken. Nur 2017 ist es dafür noch viel zu früh.
Obwohl es eigentlich schon mal gegangen wäre, rechnerisch. Wäre es ja schon vor ein paar Jahren mal gegangen, Rot-Grün zu machen.
Naja, rechnerisch geht es auch jetzt. Die drei Parteien haben im Bundestag eine Mehrheit, könnten jederzeit Merkel stürzen und Sigmar Gabriel oder einen anderen Sozialdemokraten zum Kanzler wählen. Nur die Akzeptanz in der Bevölkerung wäre nicht da. Es gibt keine gesellschaftliche Mehrheiten für ein rot-rot-grünes Projekt. Und auch die Parteien sind sich so spinnefeind, dass sie es sehr schwer hätten, einen gemeinsamen Koalitionsvertrag zu verabschieden.
Wenn man es mal negativ für die SPD bedenkt, dann heißt das am Ende unter Umständen, man richtet sich als Sozialdemokrat darauf ein, auf Dauer der Kleine in der großen Koalition zu bleiben, bis dann die AfD hoffähig ist und man ganz abserviert wird.
Naja, bis wir wieder eine Lagerlogik haben, bis wir wieder ein stabiles bürgerliches Lager haben, das kann mit der AfD sein. Es kann auch sein, dass die FDP zurückkommt. Es kann auch sein, dass die Grünen das Lager wechseln und eine schwarze grüne Bundesregierung bilden, dann wäre die Sozialdemokratie wieder in der Opposition, könnte angreifen und könnte versuchen, wieder nach der Macht, nach dem Kanzleramt zu greifen.
Christoph Seils, Ressortleiter Berliner Republik bei Cicero, recht herzlichen Dank. Wahlverwandtschaften, wer mit wem und warum, der Tag in HR2 Kultur. Hier kommt das nächste Gedicht von Christian Morgenstern.
Ein Glockenton fliegt durch die Nacht, als hätte er Vogelflügel. Er fliegt in römischer Kirchentracht, wohl über Tal und Hügel. Er sucht die Glockentönin Bim, die ihm vorausgeflogen. Das heißt, die Sache ist sehr schlimm. Sie hat ihn nämlich betrogen. O komm, so ruft er, komm, dein Bamm erwartet dich voll Schmerzen. Komm wieder, Bim, geliebtes Lamm, dein Bamm liebt dich von Herzen. Doch Bim, dass ihr es nur alle wisst, hat sich dem Bumm ergeben. Der ist zwar auch ein guter Christ, allein das ist es eben. Der Bamm fliegt weiter durch die Nacht, wohl über Wald und Lichtung. Doch ach, er fliegt umsonst. Das macht, er fliegt in falscher Richtung.
So ist das, wenn man den Partner wechselt. Kommen wir zu der Partei, die wahrscheinlich die drittstärkste im nächsten Deutschen Bundestag wird, zur AfD. Vielleicht kommt es ja auch wie in Sachsen-Anhalt, wo vergangenes Jahr die AfD zweitstärkste Partei hinter der CDU wurde. Auch in Mecklenburg-Vorpommern ist die AfD die zweitstärkste, dort hinter der SPD und vor der CDU. Christoph Keppler.
Höchste Zeit, das Schloss zu knacken. Dieser Spruch begegnet einem als erstes auf der Webseite der AfD-Bundespartei. Ein Vorhängeschloss mit einem Bundesadler darauf. Damit wirbt die Partei um Spenden für die kommenden Wahlkämpfe 2017. Und Frauke Petry, eine der beiden Parteichefs, hält auf der Seite eine über 11 Minuten dauernde Neujahrsansprache. Darin entwirft sie so etwas wie eine Vision eines Deutschlands, wie es früher einmal gewesen sein soll.
Es gab einmal eine Bundesrepublik ohne islamischen Terror und ohne explodierende Kriminalität. Ein Gestern, in dem es undenkbar war, dass eine Frau in einem Strick hinter einem Auto hergeschleift wird. Undenkbar, dass Frauen und Mädchen massenhaft sexuell belästigt und vergewaltigt werden. Es gab ein Gestern, als die wenigsten Menschen Angst hatten, ihre Meinung offen zu äußern.
Frauke Petrys Ansprache versucht präsidial zu wirken, als habe sie schon ein führendes Amt im Staat. Eine kleine Impression davon, wie es wäre, wenn sie und nicht Angela Merkel die Kanzlerin wäre. Ihre Ansprache, sogar live am Silvesterabend im Internet übertragen, soll dies vorstellbar machen. Eine AfD, die das Land regiert. Gleichzeitig aber verzichtet Frauke Petry darauf, wahrhaft staatstragend zu wirken. Ihr Bild eines heutigen Deutschlands, das unter Terror leidet, dem Islam, mit Massenvergewaltigungen und einer Invasion von Flüchtlingen, die den einfachen Bürger Milliarden von Steuergeldern kosten, transportiert die Propagandabotschaft der Partei. Eine radikal-oppositionelle Botschaft. Warum nicht, werden sich die AfD-Co-Chefin und ihre PR-Berater gefragt haben. Denn, so betont sie in ihrer Ansprache, auch Donald Trump hat es geschafft. Das sei ein historisches Ereignis gewesen. Und die Briten hätten gesagt, we want our country back und für den Brexit gestimmt.
Auch wir wollen unser Land zurück. Wir wollen es zurück von der Merkel-Regierung, bevor sie es mit ihrer grotesken Politik ruiniert hat. Wir wollen es zurück von der Brüsseler Eurokratie, die einen ganzen Kontinent ihrem zentralistischen Regime unterwerfen will. Wir wollen es zurück von der Europäischen Zentralbank, die unser Geld entwertet.
Die Themen, die die Partei seit 2015 groß gemacht haben, haben in der öffentlichen Debatte seitdem nichts an Bedeutung verloren. Terrorismus, Ablehnung des Islams, zu viele Flüchtlinge im Land. Geschieht ein solcher Terroranschlag wie der auf den Weihnachtsmarkt in Berlin, dann fühlt sich die AfD in ihren Warnungen bestätigt. Gleich danach war die Partei öffentlich zu hören, um die Empörung auf ihre Mühlen zu lenken. Die AfD rief nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin zu einer Mahnwache vor dem Kanzleramt und AfD-Vize Alexander Gauland sagte dort:
Die Bundeskanzlerin hat die Grenzen geöffnet für viele Menschen, die nicht kontrolliert worden sind. Und die Folge davon sind solche Vorfälle.
Da dies die wichtigste Botschaft ist, wird sie auch von allen in der AfD-Führung verbreitet. Auch von AfD-Vorstandsmitglied Alice Weidel, die eher dem liberaleren Flügel der Partei zugerechnet wird. Sie sagte nach dem Sexualmord an einer 19-Jährigen in Freiburg, für den ein junger afghanischer Flüchtling tatverdächtig ist:
Jeder Tod, der durch einen sogenannten Flüchtling begangen wird, ist ein Tod unnötigerweise und auch zu viel. Und die Bundeskanzlerin trägt dafür indirekt mit die Verantwortung. Selbstverständlich tut sie das.
Dass die AfD im April auf ihrem geplanten Parteitag in Köln die Flüchtlingspolitik und in Verbindung damit die Sicherheitspolitik zu ihrem Hauptthema machen wird, ist zu erwarten. Dieser Kurs wird von der ganzen Partei getragen, unabhängig von der Person. Der AfD-Vorstand beschloss im November mit großer Mehrheit, mit einem Spitzenteam in den Wahlkampf zu gehen und nicht mit einer einzelnen Spitzenkandidatin, Frauke Petri. So will die Partei allen Wählern etwas bieten, denn Frauke Petri ist nicht überall im rechteren Lager beliebt. Die Themen der AfD aber werden sowieso kaum mit einer bestimmten Person verbunden.
Christoph Keppeler über die Aufstellung der AfD im Wahljahr 2017. Professorin Elisabeth Wehling, Linguistin, also Sprachwissenschaftlerin an der Universität von Kalifornien in Berkeley. Guten Tag.
Schönen guten Tag, hallo.
Die AfD hat Ende vergangenen Jahres auch noch etwas anderes beschlossen, nämlich intern sich im Wahlkampf mit gezielten Provokationen in Szene zu setzen. Dieser Beschluss wurde nach dem Anschlag von Berlin dann auch sofort umgesetzt mit dem viel zitierten Tweet: Das sind Merkels Tote. Große Aufregung, große Empörung und, das ist die Frage an Sie, bestens gelungene Propaganda, oder?
In jedem Fall bestens gelungene Kommunikation. Eine Strategie der AfD, und diese Strategie sehen wir auch bei Donald Trump und bei dem rechtspopulistischen oder auch neofaschistischen Lager in ganz Europa, ist die gezielte Provokation, also ganz heiße Thesen in den Raum stellen, ganz provokant, oft auch an Wahrheiten vorbei kommunizieren und dann damit rechnen, dass der Gegner oder das gesamte, in dem Fall politische Deutschland, diese Idee aufgreift und debattiert. Und da muss man leider sagen, dass die Gegner viel zu oft dort in die Hände spielen, solche Ideen aufgreifen, dazu debattieren, sind das jetzt Merkels Tote oder nicht? Oder in Amerika sind die mexikanischen Einwanderer alles Vergewaltiger und Kriminelle. Und da muss man wirklich sagen, ein Stück weit gelingt diese Art der Kommunikation der AfD, weil sich die übrigen Lager darauf einlassen, das zu propagieren.
Ähnlich gut hat das mit dem Begriff Lügenpresse funktioniert, den sich Pegida und AfD von Goebbels und Hitler geborgt haben. Inzwischen sagt alle Welt, dass man den Medien nicht mehr trauen kann hier in Deutschland. Wie funktioniert so etwas, das sprachliche Besetzen von Begriffen?
Ja, also bei der Lügenpresse funktioniert es. Es gibt, wenn Sie sich in der Kognitionsforschung anschauen, auf welchen unterschiedlichen Ebenen Menschen Ideen, Worte verarbeiten. Da gibt es eine sogenannte Ebene der Basic Level Cognition. Und das sind immer ganz eindringliche Bilder aus dem Alltag. Das sind Dinge, wo wir sofort ein Bild vor Augen haben, sofort eine klare Idee dazu haben. Und deswegen sagt auch die AfD nicht von ungefähr Lügenpresse. Lügen ist ein ganz alltagsnahes Konzept bei Presse. Da denken wir geradezu an die Pressmaschinen, die Zeitungen drucken. Eine andere Art und Weise, das zu kommunizieren, wäre viel abstrakter zu sagen, die unaufrichtigen Medien oder die nicht faktentreue Berichterstattung. Aber ganz gezielt geht die AfD, und das hat sie tatsächlich mit den Faschisten, mit den Nazis im Dritten Reich gemeinsam, auf diesen ganz konkreten Begriff, das klare Bild. Und wir wissen aus der Forschung, diese Bilder entwickeln viel mehr gedankliche Zugkraft als abstraktere Sprache und abstraktere Bilder. Insofern nicht von ungefähr.
Also es geht um die unterbewusste Macht der Sprache über uns. Wer Dinge, Ereignisse, Absichten sprachlich griffig formuliert und besetzt, beherrscht er dann auch die Köpfe?
Korrekt, ja. Das heißt, Sie haben, je einfacher oder je konkreter Sie sprachlich werden, desto mehr können Sie einwirken auf das Denken Ihres Mitbürgers. Das heißt, wenn Sie in eine politische Diskussion hineingehen mit sehr abstrakten Formeln, Ideen wie Solidarität, Gleichheit, Freiheit, dann sind Sie immer sehr weit weg vom konkreten Denken. Wenn Sie aber ganz klare Bilder schaffen, und das sehen wir auch zum Beispiel jetzt mit dem das Schloss knacken, ja, mit der AfD oder auch in der Neujahrsansprache, sogenannten Neujahrsansprache von Frauke Petry, immer sehr klare Bilder, sehr eindrückliche Bilder, und die funktionieren.
Auch wenn es nur um Begrifflichkeiten, Gefühle, also um Setzungen geht, ob das Glas halb leer oder halb voll ist, ändert ja nichts an der Menge der Flüssigkeit in dem Glas. Ist es letztlich egal, wie viel im Glas ist? Also sind Fakten egal?
Nein, Fakten sind nie egal. Allerdings muss sich jeder in der politischen Kommunikation, und dazu gehört der Bürger und der Journalist ebenso wie der Politiker, darüber schafft ableben, dass natürlich immer die Rahmensetzung ganz stark bestimmt, wie der Mitbürger auf die Fakten guckt. Das heißt, zum Beispiel in Deutschland zum Thema Flüchtlingspolitik, alle Parteien, alle Bürger, auch alle Journalisten haben die gleichen Fakten auf dem Tisch liegen. Und dann bleibt die Frage, wie setzen wir diese Fakten sprachlich und damit gedanklich um? Und da liegt der Hund begraben. Da kommt es darauf an, seine eigene moralische Perspektive auf das Thema begreifbar zu machen. Und das misslingt leider oft. Beispiel Flüchtlingspolitik. Das gesamte politische Spektrum hat sich darauf eingelassen, Flüchtlinge als metaphorische Wassermassen begreifbar zu machen. Über Begriffe wie Flüchtlinge strömen über die Grenze, der Flüchtlingsstrom steigt wieder an, er ebbt wieder ab. Das heißt, dieses unreflektierte Umgehen mit Sprache, das ist so ein Problem, das sich letztlich der Ideenvielfalt und der Vielfalt moralischer Perspektiven auf ein politisches Thema im öffentlichen Diskurs in den Weg stellt und erhebliche politische, Konsequenzen letztlich hat. Zum Beispiel Bundestagswahl 2017. Da werden wir das sehen.
Das bedeutet, wenn man etwas dagegen tun will, darf man nicht die Begriffe aufgreifen und zerflettern wollen, sondern man muss andere Begriffe dagegen setzen, die ähnlich, wie sie vorhin gesagt hat, Basic Level sind.
Ja, richtig, ganz genau. Weil immer wenn Sie die Idee eines ideologischen Gegners aufgreifen, auch wenn Sie diese Idee dann verneinen oder in Frage stellen, propagieren Sie letztlich im Kopf des Mitbürgers diese Idee. Beispiel Flüchtlingsdebatte, alleine vom Flüchtling zu sprechen. Der Flüchtling ist in der deutschen Grammatik als männlich enkodiert. Es gibt den Flüchtling, aber nicht die Flüchtlinge. Das heißt, das ist ein Framing auf die Situation, in der wir insbesondere im unbewussten Mitdenken unserer Mitbürger Stereotype, männliche Merkmale assoziieren mit der Gruppe der Geflüchteten. Jemand, der jetzt in die politische Debatte hineingeht und sagt, mir geht es darum, insbesondere auch deutlich zu machen, dass es hier um Männer, Frauen und Kinder geht und so weiter, und ich möchte da auch keine Stereotypen-Assoziation aktivieren, der sollte tunlichst das Wort Flüchtling vermeiden. Da gibt es zum Teil ganz einfache Alternativen, kann stattdessen sprechen von Geflüchteten, der Geflüchtete, die Geflüchtete. Sofort haben sie im unbewussten Mitdenken ihrer Mitbürger nicht das Stereotyp Männliche assoziiert, sondern der Idee den Weg geebnet, dass es hier um eine Gruppe von Menschen geht, die Frauen und Kinder mit inkludiert.
Vielen Dank für das Beispiel. Professor Elisabeth Wehling, ja. Linguistin, Sprachwissenschaftlerin an der University of California in Berkeley. Recht herzlichen Dank dorthin. Wahlverwandtschaften, wer mit wem und warum, der Tag in HR2 Kultur.
Gespräch einer Hausschnecke mit sich selbst. Soli aus meinem Haus raus. Solli aus meinem Haus nicht raus. Einen Schritt raus. Lieber nicht raus. Hause nicht raus. Hause raus. Hause nicht raus. Hause raus. Rause, 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 rause. Die Schnecke verfängt sich in ihren eigenen Gedanken. Oder vielmehr gehen diese mit ihr dermaßen durch, dass sie die weitere Entscheidung der Frage verschieben muss.
Christian Morgenstern. Wir kommen jetzt zu den kleineren Parteien, die allerdings ganz groß rauskommen könnten, unter der Voraussetzung, dass am Ende die große Rechnerei funktioniert, die wir auch schon angesprochen haben. Wenn die SPD zum Beispiel deutlich über 20% liegen würde, könnte es für Rot-Rot-Grün reichen. Wenn die CDU genügend stark wird, könnte es auch für Schwarz-Grün reichen. Fangen wir mit den Grünen an. Was wollen die eigentlich?
Was wollen die Grünen? Und vor allem, wer sind überhaupt die Grünen? Wer führt sie an im Superwahljahr? Momentan wissen das noch nicht mal die Grünen selbst. Ihre Spitzenkandidaten werden noch gesucht und der Wahlkampf ist gerade in der Schlussphase.
Ich möchte Spitzenkandidat der Grünen werden, weil ich grundlegende Dinge verändern will. Und ich möchte Spitzenkandidat werden, weil ich kantig genug bin, um die Dinge dann auch durchzusetzen.
Mir wäre es eine Ehre, für diese Partei Spitzenkandidatin zu sein. Vielen Dank.
Ich will jetzt die Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl und nichts anderes.
Ich bitte euch um eure Unterstützung und dann machen wir das gemeinsam. Danke euch.
Anton Hofreiter, Katrin Göring-Eckardt, Robert Habeck und Cem Özdemir bewerben sich für die Doppelspitze. Monatelang ist das Quartett schon durch die Republik getingelt, um sich den Mitgliedern vorzustellen. Das letzte Kandidatencasting steigt nun am Samstag in Berlin. Dann haben die Mitglieder das Wort. Doch natürlich stimmt die grüne Basis bei der Urwahl nicht nur für Personen. Wie immer bei den Grünen geht es auch um die Flügel. Realos. Oder Fundis.
Mehrwertsteuer rauf, Managergehälter rauf, Sozialabgaben rauf. Auf der anderen Seite Kapitalsteuern runter, Erbschaftssteuer runter, Arbeitgeberanteil runter. Für mich ist das keine soziale Politik, liebe Leute. Das sind Subventionsprogramme für Reiche und Superreiche und das wollen wir beenden.
Simone Peter, eine der beiden Parteivorsitzenden, ist eine der wichtigsten Vertreterinnen der linken Fundis. Am anderen Ende des Spektrums steht Oberrealo Winfried Kretschmann.
Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg hat eine Verantwortung dafür, dass die Betriebe in einer guten Verfassung sind und sich am Markt bewähren können. Deswegen müsst ihr einfach verstehen, dass ich mit aller Macht darum kämpfe, dass diese vielen Mittelständler und Familienbetriebe nicht in eine Schieflage kommen.
Im Wahlkampf um die Spitzenkandidatur, an dem Simone Peter und Winfried Kretschmann nicht teilnehmen, ist eine Vorentscheidung allerdings schon gefallen, zugunsten der Fundis. Und das liegt an der grünen Frauenquote. Weil Katrin Göring-Eckardt die einzige Frau unter den vier Bewerbern ist, ist sie als Spitzenkandidatin automatisch gesetzt und damit eine Vertreterin des Realo-Flügels. Aber auch unter den drei männlichen Bewerbern sind zwei ausgewiesene Realos. Zum Beispiel Robert Habeck, der Umweltminister aus Schleswig-Holstein.
Wir müssen nicht in unserem eigenen Milieu mehrheitsfähig werden. Es geht darum, gesellschaftliche Mehrheiten herzustellen. Und gesellschaftliche Mehrheiten stellt man natürlich nur dann her, wenn man mit der Gesellschaft interagiert. Also nicht mit 8% und 10% der Gesellschaft, sondern mit der Gesellschaft. Wir müssen aus der Politik heraus breitere Mehrheiten schaffen als nur 10% Mehrheiten. Das muss der Anspruch sein.
Die Grünen wollen mal wieder regieren im Bund. So viel ist klar. Aber mit wem, das verraten sie nicht. Selbst wenn neben Katrin Göring-Eckardt noch ein zweiter Realo zum Spitzenkandidaten gewählt würde, heißt das noch lange nicht, dass automatisch die Weichen gestellt wären für eine schwarz-grüne Koalition, sagt Cem Özdemir, auch er ein Realo.
Wir gehen in Richtung starke Grüne und führen keine Koalitionsdebatten zur Unzeit. Wir sind auch nicht verlängerter Arm irgendeiner Partei. Es gibt in allen Parteien Leute, mit denen wir in einzelnen Punkten Schnittmengen haben und in anderen Punkten uns dafür umso mehr streiten. Insofern keine Koalitionsdebatten.
Die Parteispitze bleibt nach allen Seiten offen. Aber den grünen Wählern verlangt das eine Menge ab. Wer die Grünen wählt, nimmt die Katze im Sack. Ob nämlich eine Stimme für die Grünen dazu beiträgt, dass Angela Merkel weitermachen kann oder vielleicht doch einem SPD-Kandidaten ins Amt verhilft, das entscheidet die grüne Parteispitze erst nach der Wahl.
Andreas Reuter aus Berlin. Und dort bleiben wir auch und gehen zu Professor Oskar Niedermayer, Politikwissenschaftler und Leiter des Otto-Stammer-Zentrums an der Freien Universität Berlin. Guten Tag, Herr Niedermayer.
Ja, guten Tag.
Ende vergangenen Jahres haben sich Bundestagsabgeordnete, ich habe es schon erwähnt, von Grünen, Linkspartei und SPD zusammengesetzt und zwar nicht im Hinterstübchen, sondern hochoffiziell. Es ging darum, auszutesten, ob man überhaupt zusammenarbeiten könnte, wenn es denn in der nächsten Legislaturperiode reichen sollte für Rot-Rot-Grün. Oder ging es darum vielleicht gar nicht? War das Ganze nur eine Scharade für uns, also für die Medien und die Öffentlichkeit? Was denken Sie über dieses Treffen?
Naja, bei denen, die an diesem Treffen teilgenommen haben, war es sicherlich keine Scharade, denn es ist ja so, dass schon längere Zeit in verschiedenen Gruppen Gespräche stattfinden zwischen SPD, Politikerinnen und Politikern und Leuten der Linkspartei, dass man jetzt an die Öffentlichkeit geht, das auch durchaus durch die Medien bekannt macht. Das liegt natürlich daran, dass man den Druck aufbauen will seitens des linken Flügels der SPD und seitens der sogenannten Pragmatiker in der Linkspartei über eine solche Zusammenarbeit tatsächlich jetzt ernsthaft nachzudenken.
Es würde ja zur Zeit reichen, es hätte schon früher gereicht für Rot-Rot-Grün. Es ist nie dazu gekommen, es ist nie ernsthaft versucht worden. Hat sich die Linke, hat sich die SPD, haben sich die Grünen denn so verändert, dass das jetzt überhaupt machbar wäre?
Naja, zurzeit wird es rechnerisch nicht reichen. Da sind die drei Parteien noch deutlich von der absoluten Mehrheit entfernt. Da müsste also die SPD.
Aber im letzten Bundestag hätte es gereicht.
Das ist richtig, ja. Im letzten Bundestag hätte es gereicht. Da gab es aber vorher eine ganz klare Aussage der SPD, dass man mit der Linkspartei nicht koalieren wird. Das hat man ja kurz nach der Wahl auf dem Parteitag verändert. Man hat da gesagt, wir schließen jetzt eine Koalition nicht aus, was aber natürlich nicht bedeutet, dass diese Koalition beim nächsten Mal dann auch geschlossen wird. Aber immerhin, es hat sich jetzt eine andere Situation ergeben. Aber man muss von der heutigen Warte Aussagen gegen Rot-Rot-Grün regt sich in allen drei Parteien Widerstand. Das ist ja nicht nur der Realo-Flügel der Grünen, der eher Schwarz-Grün präferiert. Das ist auch der eher rechte Flügel der SPD, der seine Schwierigkeiten mit Rot-Rot-Grün hat. Und bei der Linkspartei sind es die Dogmatiker vom, ja, sagen wir mal, linken Flügel der Linken, die eher eine fundamentale Opposition wollen, statt in einer Regierung deutliche Kompromisse eingehen zu müssen.
Es ist ja noch ziemlich lange hin bis zur Bundestagswahl. Könnte sich da in diesen Parteien noch etwas verändern, wenn vielleicht so eine Option etwas greifbarer würde? Also die SPD würde in den Umfragen steigen zum Beispiel und Grüne und Linke wären stabil. Dann könnte man ja sowas rechnen. Bei einer starken AfD wäre das ja dann rechnerisch vielleicht möglich.
Ja, sicher, die rechnerische Möglichkeit besteht, wenn sich die Präferenzen der Wählerinnen und Wähler ändern, durchaus. Und wenn es rechnerisch möglich ist, dann bin ich auch ziemlich davon überzeugt, dass man nach der Wahl zumindest miteinander ernsthaft reden wird. Ob das dann aber zu einer Koalition führen wird, ist doch angesichts der inhaltlichen Probleme, die sich da stellen werden, sehr, sehr fraglich.
Wo sehen Sie denn die schlimmsten inhaltliche Probleme?
Ja, wird ja immer zunächst gesagt, das ist die Außen- und Sicherheitspolitik, also Frage NATO, die Frage auch EU-Politik, die Waffenexporte Deutschlands, die Auslandseinsätze der Bundeswehr. Das ist schon mal ein ganz großer Brocken, der ja auf der Landesebene zum Beispiel gar nicht vorkommt, wo es solche Koalitionen ja gibt, wie zum Beispiel jetzt eben neu in Berlin. Aber es ist ja nicht nur die Außen- und Sicherheitspolitik, es ist auch die Asyl- und Flüchtlingspolitik, wo die Parteien doch auch unterschiedliche Positionen vertreten. Es ist vor allen Dingen auch zusätzlich jetzt noch die Sicherheitspolitik und das wird, glaube ich, im Wahlkampf eine ganz große Rolle spielen.
Vielleicht geht ja auch noch was ganz anderes, ein bisschen noch weiter spekulativer könnte man sagen. Was wäre denn, wenn die FDP des Christian Lindner wieder ein bisschen sozialliberaler geworden als dritter Partner in Frage käme, dann hätten wir eine Ampelkoalition. Ist sowas denkbar?
Ja, denkbar ist es schon. Auch hier, glaube ich, sind aber doch ziemliche Widerstände zu überwinden. Die FDP und die Grünen sind sich in manchen gesellschaftspolitischen Positionen durchaus ja nahe, aber in der wirtschaftspolitischen Dimension, in der Frage Marktwirtschaft oder eben soziale Gerechtigkeit durch Staatseingriffe, da ist man sehr, sehr weit auseinander. Mhm. Auch da wird es deswegen doch große Schwierigkeiten geben.
Wenn das alles nichts wird, dann bleibt es, wie es ist unter Umständen und es geht weiter mit Schwarz-Rot. Auch das haben wir vorhin schon erörtert, allerdings aus der Sicht der SPD. Wäre das denn gut für die Politik und für die Stimmung im Land?
Ja, es ist immer so, dass man aus eher demokratietheoretischen Gesichtspunkten sagt, eine große Koalition ist eigentlich, zumindest wenn sie länger andauert, nicht gut für die Demokratie. Das schadet, aber andererseits war es schon immer so, dass gerade in Krisenzeiten die Mehrheit der Bevölkerung eine große Koalition befürwortet, weil die Leute sagen, jetzt müssen die beiden Großen zusammenstehen und den Karren aus dem Dreck ziehen sozusagen. Also insofern kann man da auch sehr unterschiedlicher Meinung sein. Es ist ja so, dass beide Parteien dies nicht wollen. Mhm. Das haben sie ja sehr deutlich gemacht. Aber ich denke, wenn alles andere entweder rein rechnerisch oder dann eben politisch-inhaltlich nicht möglich ist, dann wird keine der beiden sagen, naja gut, dann machen wir sofort vorgezogene Neuwahlen oder machen eine Minderheitsregierung, denn beides wollen die Deutschen nicht. Und insofern bietet sich dann eben als letzter Ausweg immer eine Koalition an.
Die Ultima Ratio. Professor Oskar ja. Niedermayer, Politikwissenschaftler und Leiter des Otto-Stammert-Zentrums an der FU Berlin. Recht herzlichen Dank. Wahlverwandtschaften. Wer mit wem und warum? Der Tag in HR2 Kultur.
Es blökt eine Lämmerwolke am blauen Firmament. Sie blökt nach ihrem Volke, das sich von ihr getrennt. Zu Bomst, das Luftschiff Gunther, vernimmt's und fährt empor und bringt die Gute herunter, die ach so viel verlor. Bei Bomst, wohl auf der Weide, da schwebt sie nun voll Dank. Drei Jungfrauen in weißem Kleide, die bringen ihr Speis und Trank. Doch als der Morgen gekommen, der nächste Morgen bei Bomst, da war sie nach Schrimm verschwommen, wohin du von Bomst aus kommst.
So ist das mit dem Volk, wenn man nach dem ruft. Thomas Leif, Chefreporter des Südwestrundfunks, jetzt bei uns in der Sendung, aber als Autor eines Essays in der Zeit, in dem es um die Entfremdung der Bürger von der Demokratie als Lebensform geht. Guten Tag.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Sie haben da eine Analyse der derzeit üblichen Haltung von Politikern fast durch alle etablierten Parteien geliefert. Die Diagnose ist eigentlich, wenn man das mal wie ein Arzt formuliert, Schonhaltung. Es wird viel geredet, aber nichts gesagt. Korrekt zusammengefasst?
Kann man sagen, aber es kommen natürlich noch einige andere Faktoren dazu, die den Betrieb, den Politikprozess insgesamt lähmen. Nach meiner Ansicht nach ist ein ganz großes Problem in der Krise, die wir haben, das falsche Erwartungsmanagement. Das heißt, Politiker tun so bei den Großkrisen, die wir haben, als können sie diese lösen. Sie können es aber nicht. Sie sagen viel zu wenig über die Grenzen ihrer eigenen Handlungsmöglichkeiten und erwecken damit falsche Eindrücke. Und die Bürger haben dann sozusagen auch so eine Mentalität einer eBay-Demokratie, als ob alles möglich wäre. Und das ist, glaube ich, der erste Grund, der zu diesen Frustrationen und Enttäuschungen führt. Und der zweite wichtige Aspekt ist, es gibt eigentlich zu wenig Unterscheidbarkeit. Das haben wir ja heute auch in der ganzen Sendung gehört, dass das ein generelles Problem ist. Es gibt eine geheim gehaltene Untersuchung im Auftrag der SPD. Da hat die Forschungsgruppe Wahlen herausgefunden, dass nur 3/4 der Befragten, der Menschen in Deutschland, geringe oder aber keine Unterschiede unter den Parteien sehen. 3/4, das ist unglaublich viel. Und das wird alles überdeckt durch so eine Art Pseudo-Simulierung von Konflikten oder eine Eindruckserweckung. Das ist ein zweiter wichtiger Grund für die Misere. Und der dritte, es gibt eigentlich eine zu geringe Repräsentanz von wichtigen Bürgergruppen, etwa von den Leuten, die eben nicht auf dem Sonnendeck sind, sondern unten im Maschinenraum. Kaum jemand weiß, dass 20% und mehr hier in Deutschland leben von Niedriglohnbereichen und die Leiharbeit und anderen Sachen. Also diese prekäre Lebensweise spielt kaum eine Rolle.
Das heißt, man duckt sich weg vor der Realität, die wird nicht angesprochen, die wird ja vertuscht, also nicht angesprochen bedeutet ja eigentlich vertuscht.
Ja, indem man die Probleme ausklammert, hat man natürlich ein unglaubliches Bequemlichkeitspolster. Schauen Sie an, wenn wir jetzt nur die ganz großen Krisen, die wir haben, thematisiert, die sind alle ungelöst, verschoben oder eingehegt.
Also Sie meinen Euro-Finanzen, Banken?
Euro-Finanzkrise, aber die sind jetzt, die schwelen ja weiter. Aber nehmen Sie die ganze Thematik der möglichen Euro-Rückabwicklung. Das ist ein fundamentaler Konflikt, der wird ja in der öffentlichen Sphäre kaum thematisiert. Und ich glaube, für die großen Problemlagen müssten die Parteien nach ihrem Auftrag des Grundgesetzes auch große Lösungen bringen, etwa Flucht und Migration. Da wäre im Grunde ein Marshallplan fällig, aber sie machen das Gegenteil. Sie versuchen in der Öffentlichkeit den Eindruck zu erwecken, als ob die Asylzahlen zurückgehen, als ob das alles in geordneten Bahnen fährt, weil sie wissen, dass die Probleme immens groß sind. Das heißt, große Probleme werden öffentlich klein gemacht und damit versucht zu entsorgen, aber das funktioniert nicht, weil die Bürger natürlich ein sehr genaues Gespür dafür haben, wie stark die Konflikte sind.
Halten Sie das denn für eine Strategie, also für bewusstes Handeln? Oder ist das, wie ich gerade genannt habe, eine Schonhandlung, eine Schonhaltung, also der Versuch, den Schmerz zu vermeiden?
Nö, das glaube ich ist schon ein bewusstes Handeln, und zwar, dass die eigene Antwort auf die Überforderung und natürlich die Mechanik, die so funktioniert, ist viel bequemer, sozusagen den wichtigen Themen auszuweichen und die kleinen Puzzlesteine in die Öffentlichkeit zu streuen und die nicht zu lösen. Und das Bekenntnis eben, dass Politik Grenzen hat, dass es auch Lobbymächte gibt, die mit einfließen und andere Sachen, das wäre gut, um überhaupt eine realistische Folie zu haben, über die wir dann reden könnten, wie Politik funktioniert, wie sie wirklich funktioniert.
Das heißt, wir sind jetzt schon von der Diagnose weg bei der Therapie. Das würden Sie vorschlagen, dass man das tut? Also, dass Politiker sich hinstellen und sagen, liebe Leute, ich kann das gar nicht alles lösen, was ihr da von mir als Lösung erwartet.
Oder die Grenzen aufzeigen. Also mein erster Großvorschlag ist, Problemerkennung ist immer der erste Schritt zur Problemlösung. Man müsste sowas haben wie eine Enquete-Kommission, also ein Untersuchungsausschuss in eigener Sache im Parlament, wo diese Defizite, die alle beschrieben sind, mal aufgelistet werden, sorgfältig beredet würden und dann vielleicht mal einen Tag in eigener Sache im Parlament, wo die Parlamentarier im Bundestag einen ganzen Tag über die Krisenphänomene reden und selbstkritisch reflektieren. Ein zweiter Schritt, der sich anschließt, man braucht, um eine größere Unterscheidbarkeit und damit Streit in der Öffentlichkeit zu haben, um bessere Lösungen, eine Intensivierung der Programmarbeit. Die Programmarbeit ist in allen Parteien in den letzten Jahren vernachlässigt worden. Sie ist sozusagen nur so eine Art Add-on, das man so nebenbei hat, aber gar nicht ernst nimmt. Also eine Profilschärfung um die wichtigen Krisen. Ein Beispiel: die CDU-Landesvorsitzende Rheinland Pfalz sagt, man sei sich mit der CSU in der Flüchtlingspolitik eigentlich zu 99% einig. Das ist ja im Grunde ein Placebo. Jeder weiß, dass das nicht stimmt. Solche Sachen würden dann einfach unterbleiben. Man hätte klare Konturen.
Weil man das ausgearbeitet hat vorher.
So ist es. Mhm. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, man muss auch die Bürger selbst aus ihren Bequemlichkeitsfesseln lösen. Wir brauchen eine viel stärkere Vitalisierung der Bürger, dass sie sich einmischen und mitmischen. Und ich glaube, dafür ist eine andere Diskurskultur in Deutschland notwendig, dass die Leute nicht nur unter sich reden, sondern dass so ähnlich wie die Frau Künast das gemacht hat, das ist eigentlich das schönste Beispiel, sehr plastisch, zu den AfD-Leuten hingehen, sie konfrontieren mit den Attacken und den Bösartigkeiten, die sie gehört hat, und schon sortiert sich die Lage. Wenn das im großen Stil passieren würde, nicht zu viel Gremienarbeit intern diskutieren, sondern offene große Debatten, wie zum Beispiel auch die offene Gesellschaft das macht, das ist sehr erfolgsversprechend, und ich glaube, dann wären wir auf einem besseren Weg.
Mit offener Gesellschaft meinen Sie die Gruppe, die sich zusammengefunden hat und so firmiert, offenegesellschaft.de im Internet?
Richtig, wo also Bürger, wir hatten das auch in Mainz gemacht, wo Leute zusammenkommen, ihre Probleme benennen, ganz offen, es wird nicht direkt sozusagen abgewiegelt und eingehegt, sondern es kommt auf den Tisch des Hauses und dann wird es nachher sorgfältig auseinandergetüftelt und es wird kritisiert, was ist möglich, was sind Chancen, wo können Bürger was mitmachen. Die Bürger, ist mein Eindruck, unterschätzen ihre Möglichkeiten im Einfluss auf Politik total, und das liegt natürlich auch an dem Stil, der bis jetzt da ist, dass man Politik nur als Dienstleistung sieht und eben nicht die ganzen Zusammenhänge sieht und auch relativiert, was möglich ist und was nicht möglich ist, wie ein fairer Kompromiss aussehen könnte. Und deshalb, in der Summe kann man sagen, für die politische Bildung ist der Zustand, den wir haben, auch den wir heute in der Sendung hatten, ist eigentlich ein Desaster. Wir brauchen also eine politische Bildung wieder, wo die grundsätzlichen Dinge, wie Demokratie wirklich funktioniert, nochmal erklärt wird. Und vielleicht wäre da die Idee eines Bildungsführerscheins ideal, dass jeder einen Bildungsführerschein macht, der ungefähr das gleiche Ausmaß hat wie auch ein normaler Führerschein. Das wäre schon eine Lösung, damit man überhaupt von der gleichen Ausgangslage ausgeht und eben nicht übersträubende Erwartungen hat, aber auch nicht in eine Passivität verfällt.
Thomas Leif, der Chefreporter des Südwestrundfunks und Autor eines Essays in der Zeit, das Anlass unseres Gesprächs war. Wahlverwandtschaften, wer mit wem und warum, das war unser Thema, und das war der Tag für heute. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, können Sie uns natürlich wie immer nachhören im Internet gleich jetzt. Nicht jetzt sofort, sondern dann, wenn es im Internet steht. Und bis morgen sagt tschüss, Florian Schwinn.